Judith, wir kennen einander ja schon einige Jahre. Wir haben mit dir und deiner Familie, da haben wir uns in den letzten Jahren immer wieder getroffen, auch in den Ferien, haben Kaffee getrunken. Und dabei ist mir aufgefallen, gerade in den letzten Jahren, dass du an innerer Ausstrahlung gewonnen hast. Trotz deiner nicht ganz einfachen Lebensgeschichte. Aber jetzt möchten wir dich das erste Mal ein bisschen näher kennenlernen. Ich glaube, du bist noch nie im Fernsehen auftreten. Nee. Du gehörst auch nicht im Kreis der Promis. Auf dem Flyer steht von dir, dass du heute vor allem als Hauptberuf Familienfrau bist oder Familienmanagerin, wie man heute sagt. Und das sind ja meistens Frauen, die nicht gerade so im Rampenlicht stehen. Darum die erste Frage, Judith, dass wir dich ein bisschen kennenlernen können. In welchem Umfeld bist du aufgewachsen?
Also ich bin in Belp aufgewachsen, das ist in der Nähe von Bern. Ich habe noch zwei ältere Geschwister, einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Und wir hatten einfach einen guten Familienzusammenhalt. Wir haben viel zusammen unternommen, wir waren in der Natur, wir waren zusammen in den Bergen wandern. Und ja, ich hatte wirklich eine schöne Kindheit. Und besonders hat mich die Beziehung zu meiner Mutter recht verbunden. Also wir sind nahe gestanden. Das war wirklich fast wie eine Freundin für mich.
Später hast du Pflegefachfrau gelernt. Was hat dich fasziniert an diesem Beruf, dass du den wollen lernen?
Ja, sicher habe ich einen Beruf, den ich mit Menschen zu tun habe, wo ich Kontakt habe mit Menschen. Und auch das Medizinische hat mich interessiert. Und vielleicht auch noch so ein bisschen das Helfersyndrom hat reingespielt.
Du bist ja auch verheiratet. Ich zeige jetzt gerade das Bild da. Seit wie vielen Jahren bist du mit dem Benni verheiratet?
Wir sind bereits 16 Jahre verheiratet. Sie sind noch sehr glücklich. Und wir haben zwei Söhne. Der Manuel ist 11-jährig und der Levin ist 9-jährig.
Jetzt bist du ja nicht allein gekommen. Du hast deinen Mann, den Benni, mitgebracht. Und Benni, wir wollen dich nicht nur hier vorne auf dem Bild jetzt sehen, sondern darf ich dich bitten, kurz an meinem Platz herzusitzen. Das ist der Benni Lauber. Vielleicht auch einen kurzen herzlichen Applaus. Benni, leider haben wir nicht sehr viel Zeit, darum steige ich jetzt gerade mit einer ganz steilen und ganz persönlichen Frage. Erzähl uns nämlich, ich muss ein bisschen auf Augenhöhe kommen, erzähl uns nämlich, was hat dich damals so fasziniert, danke Boris, was hat dich damals fasziniert, dass du Judith hast wollen als Frau fürs Leben? Weisst du es noch?
Ja, das weiss ich schon noch. Ja. Also wir haben uns auf einer Reise lernen kennen, Norddeutschland, wo meine Brüder hat organisiert und ein paar junge Leute waren dabei gewesen. Und als erstes ist es halt einfach so, sie hat mir halt einfach gefallen. Das war ganz klar der Türöffner gewesen. Und aber ich habe schnell einmal gemerkt, dass wir, ich fühle mich einfach sehr wohl in ihrer Gegenwart. Und das hat einfach gepasst. Und wir haben von Anfang an einfach sehr gut können miteinander reden. Und das ist heute noch so.
Ja, da möchte ich gerade einhaken mit der nächsten Frage. Was bewunderst du heute noch besonders an der Judith? Oder gibt es unterdessen in diesen Jahren Neues, das du entdeckt hast, was dich an ihr fasziniert?
Also, grundsätzlich fasziniert mich das, was mich dann schon fasziniert, immer noch an ihr. Aber was mich schon beeindruckt, wie sie mit den Schwierigkeiten, die sie in ihr Leben reingekommen sind, wie sie mit dem umgegangen ist und immer noch umgeht und einfach ihre positive Einstellung zu diesen Sachen und ihre Zielstrebigkeit und wie sie sich einsetzt, auch für Familie, für Kind, für einen Sohn, wo man dann noch gehört, das beeindruckt mich schon sehr. Und das staune ich auch.
Benni, du hast uns gesagt in der Vorbereitung, du willst nicht so lange auf der Bühne sein wie deine Frau. Und ich tue jetzt Vorschlag und deinem Wunsch nachkommen. Du darfst wieder an den Platz gehen. Ja. Da bin ich jetzt vorher schon einfach ein bisschen eingeleitet. Das Thema von heute Morgen heisst ja, wenn jeder Boden einbricht. Judith, du hast einiges in dieser Hinsicht erlebt. Und ein ganz einschneidendes Erlebnis hast du gemacht, als du 16-jährig warst. Was ist da passiert?
Ja, genau. Als ich 16-jährig war, bin ich frisch aus der Schule gekommen, ist meine Mutter tödlich verunglückt. Sie war dann 42-jährig. Und das ist in den Bergen passiert. Wir waren unterwegs gewesen als Familie, also nur meine Schwester war nicht dabei gewesen, die war dann im Ausland gewesen. Und dann waren wir bei einem steilen Wald unterwegs gewesen, auf einem Weg. Und nachher ist der Weg ein Stück abgebrochen gewesen. Und diesen Weg wollten wir umgehen. Und mein Vater und mein Bruder sind vorausgegangen. Und ich bin dann gekommen und am Schluss meine Mutter. Und wir haben vorher noch zusammen geredet, wir waren ganz nahe nebeneinander eigentlich gewesen, oder hintereinander. Und plötzlich höre ich etwas und drehe mich um und sehe, wie sie runtergeht. Also das ist so blitzschnell gegangen, ich konnte nicht mehr ihr helfen, sie war schon weit weg gewesen. Und das war wirklich ein, zwei Sekunden, gewesen, wo das passiert ist. Und sie hat auch nichts gerufen, sie hat nichts irgendwie noch sich heben oder so. Sie ist wirklich einfach hinter sie rausgefallen. Und der Trost war so ein bisschen, wahrscheinlich hat sie es gar nicht recht mitbekommen. Es ist auch schwarz geworden vor den Augen und ist einfach hinter sie rausgefallen. Und ich bin auch froh, haben wir sie nicht mehr lange gesehen, weil das wäre schon noch so prägend gewesen, ja, wenn wir das noch hätte müssen zuschauen müssen. Einfach nur so ein, zwei Sekunden.
Wie muss man sich das vorstellen? Einfach gerutscht oder richtig geflogen? Was war es für ein Gelände?
Ja, sie ist richtig geflogen.
Ja.
Also als ich geschaut habe, sie, schon wirklich, und sie hat sich gar nichts gewehrt und nichts. Sie ist wirklich durch die Luft geflogen. Mhm. Also ich habe nie gedacht, dass das so schnell gehen kann, dass das passieren kann. Man hat den Eindruck, man kann dann noch helfen oder noch heben, oder das passiert doch nicht. Mhm. Und meine Mutter war sich auch gewöhnt in den Bergen. Sie hat nicht Angst gehabt oder hat auch Bergtouren gemacht. Ja. Schwierigere. Also, das ist dort an einem Ort, wo man es eigentlich nicht denkt, passiert.
Wenn wir uns das ein bisschen überlegen, 16, völlig unerwartet, also etwas denkt man ja gar nicht. Von einem Moment auf den anderen ist die eigene Mutter tot. Und du bist 16 gewesen, Judith, was hat das mit dir gemacht? Was hat das bei dir ausgelöst?
Ja, das war ein mega grosser Schock gewesen, natürlich für unsere ganze Familie. Das trifft einem so unvorbereitet. Das kommt einfach von einem Tag auf den anderen, ist alles anders. Und das ist auch irgendwie, die Familie, wie sie vorher war, ist nachher nicht mehr gleich. Das wird nie mehr gleich. Und ja, das ist auch ein langer Prozess, wo man da drinnen ist. Das, ja, muss man wirklich auch verarbeiten. Und für mich war es halt auch so, denn das war meine nächste Bezugsperson, meine Mutter. Und die hätte ich noch so gebraucht, oder, mit 16 in den Teenie-Jahren. Und plötzlich ist sie einfach nicht mehr da. Man kann sich nicht verabschieden. Ja, sie ist gesungen und plötzlich ist sie fort.
Du hast vorher gerade das Stichwort gegeben, verarbeiten. Das muss man verarbeiten. Wie bist du mit dem jetzt längerfristig fertig geworden?
Also was mir sehr geholfen hat, oder was mir eben nicht geholfen hat, wenn ich mich eben mitleide, denke da, ja, ich bin eine Arme, dass ich keine Mutter mehr habe, oder mich verglichen habe, andere haben ihre Mutter noch, und die haben es besser, dann ist mir gegen viel schlechter gegangen. Ich habe einfach gelernt, dass ich ja, das auch muss akzeptieren, wie es ist. Dass ich auch dankbar bin für die Jahre, die ich überhaupt hatte mit der Mutter, und dass wir es sehr gut hatten, ein gutes Verhältnis hatten zusammen. Und dann ist es mir dann auch viel besser gegangen.
Du hast deine engste Bezugsperson verloren. Hat irgendetwas oder jemand das ausgefüllt, der Raum? Ist es Vater, Kollegin oder anders?
Nein, die Familie war es nicht. Also das ist schwierig, so eine Situation mit der Familie. Weil alle sind traurig, alle sind trifft es, oder? Und mein Vater hat auch sehr gelitten. Also er hat mir mal später gesagt, die ersten 3 Jahre waren für ihn, wie wenn es gerade am Tag vorher passiert wäre. Und mir hat es einfach auch geholfen, zu reden, mit Leuten zu reden. Ich hatte auch gute Freundinnen. Es war auch noch an dem Tag, als es passiert ist, ist mir eine gute Freundin besuchen, wo wir zusammen sind aufgewachsen. Und sie hat vor allem nichts gewusst, steht an der Tür. Und sie hat dann einfach so die erste Zeit so mitgedreht und war da gewesen. Das hat auch gut getan, jemand von aussen. Und eben Gespräche, das hat mir wirklich sehr geholfen. Ich habe viel geträumt von der Mutter. Das habe ich auch gebraucht, um das zu verarbeiten. Und noch heute manchmal, nach x Jahren, also träume ich von der Mutter.
Was war es, gewesen, was dir am meisten geholfen hat? Es waren ja verschiedene Sachen, die am meisten geholfen hat, das irgendwie zu verarbeiten oder irgendwie zu bewältigen, muss man vielleicht mehr sagen.
Ja, also was mir natürlich sehr geholfen hat in dieser Zeit, ist Gott. Er hat mich wirklich durch die Zeit gedreht. Und ich habe auch gewusst, wo meine Mutter ist. Also sie hat wirklich eine enge Beziehung zu Jesus gehabt. Und hat mir das so vorgelebt. Und das hat auch so Trost gegeben, zu wissen, ihr geht es jetzt gut. Sie ist bei Gott.
Du hast jetzt gerade das Wort Gott ins Spiel gebracht. Kannst du uns erzählen, es klingt so ein bisschen selbstverständlich, aber wie hat es angefangen in deinem Leben, dass Gott hat eine Rolle gespielt in deinem Leben?
Ja, wie ich ja schon erwähnt habe, wegen meiner Mutter, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Besonders eben meine Mutter war mir ein Vorbild gewesen, dem. Und kurz vor dem Unfall war ich noch in einem christlichen Lager gewesen. Und dort habe ich wirklich bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich Jesus in mein Leben eingeladen habe und ihm auch mein Leben anvertraut habe. Und wirklich gesagt, da ist mein Leben, du kannst machen mit meinem Leben, was du willst. Und das war auch für mich extrem befreiend gewesen. Auch zu wissen, Gott hat mir meine Schuld vergeben und das hat mich auch sehr belastet und Gott hat mich dort wirklich frei gemacht und mir auch tiefen Frieden gegeben. Und wenn ich das nicht vorher, so kurz vor dem Unfall, ja, gemacht hätte, ich weiss nicht, wo ich heute wäre. Also das hat mich wirklich sehr gedreht. Und Gott war auch immer da gewesen.
Wie hast du das zum Beispiel gespürt, dass Gott immer da ist in dieser Situation? Wie hast du das erlebt, wo so eine Leere ist sonst?
Ja, manchmal einfach im richtigen Moment hat er mir durch einen Bibelvers zu mir geredet. Und man hat einfach auch die Hoffnung gehabt, man gewusst, Gott ist da. Und ich weiss, dass das nicht einfach das keinen Sinn hat, das Leben. Sondern die Mutter ist eben jetzt bei Gott und das hat uns auch mega Trost gegeben. Und auch, Gott tut auch wirklich auch trösten und auch heilen. Das habe ich dann auch später erlebt. Ich denke, was sicher auch geholfen hat in dieser Situation, dass wir eine psychologische Betreuung hatten, weil das, so eine, das ist wie ein Schock, den man verarbeiten muss, aber das haben wir dann nicht bekommen.
Und dann ist ja später ein ganz weiteres einschneidendes Ereignis dazugekommen, jetzt in Bezug auf den Benni. Also einige Jahre später, aber doch ein tief einschneidendes Ereignis. Was ist da passiert?
Ja, das war vor 5,5 Jahren. Da hatte mein Mann einen schweren Herzinfarkt, als er erst 35-jährig war. Und mit so etwas rechnet man natürlich gar nicht. Ich war dann weg, als das passiert ist. Er war allein daheim mit den zwei Kindern. Und er hat schon eine Woche vorher manchmal so nur ganz kurz so einen Druck gespürt und das ist dann wieder weg. Und man hat natürlich nie an so etwas Schlimmes gedacht. Man denkt, ja, das sind vielleicht Gallensteine oder das ist doch nicht so etwas Schlimmes. Und nachher haben wir noch zusammen telefoniert und dann hat er mir gesagt, jetzt hege das wieder und es geht nicht weg. Und das war natürlich ja, ein Riesenschock gewesen. Er ist dann nachher, ich bin sofort heimgefahren mit dem Auto und er ist dann mit dem seinem Vater zum Hausarzt gegangen und nachher ist er mit der Ambulanz ins Spital. Und dort haben sie gesehen, dass es wirklich ein grosses Gefäß zu war und sie mussten es dann rein tun.
Also von der Schwere her, es gibt ja verschiedene Formen von Herzinfarkt, kannst du vielleicht den Schweregrad oder was die Auswirkungen hätten können sein, noch ein bisschen erklären?
Ja, es war ein sehr schwerer Infarkt gewesen. Der Arzt hat mir dann gesagt, im Zimmer hat er mir nachher gesagt, ja, also euer Mann hat jetzt zweimal Geburtstag. Das hätte also ganz anders rauskommen können. Und es hätte sein können, dass bis er im Spital war, dass er einen Herzstillstand hatte. Und auch nachher, weiss ich noch, bin ich bei ihm im Spital gewesen, und dann hat er so Rhythmusstörungen gehabt, plötzlich. Und dann ist der Arzt und die Pflegefachfrau neben dem Bett gestanden und sie haben wieder der Arzt gesagt, noch mal ein bisschen spritzen, noch mal ein bisschen spritzen, und haben so auf den Monitor geschaut und ich bin der gestanden. Und weil ich natürlich auch Pflegefachfrau bin, kommt dann viel mehr natürlich in den Sinn, was noch passieren könnte. Ja, und so musste ich dann heim müssen.
Mit nicht mehr nur 35. Und wie lange hast du gesagt, sie waren bis dann geheiratet?
Wie lange sind sie denn geheiratet? 11 Jahre, hä? 10, 11 Jahre, ja.
Ja, genau. So knapp am Tod vorbei, auch wieder völlig unvorbereitet. Judith, was hat das mit dir gemacht?
Schon ja, also das war wirklich ein riesiger Schock. Und mein Mann ist so, ja, meine nächste Bezugsperson, ich kann mit ihm über alles reden. Und nachher war ich plötzlich in der Situation, ich konnte nicht mit ihm reden über das. Ich bin ihm ja nicht sagen, ich habe so Angst um dich, dass ich dich verliere, es geht mir schlecht, ich musste stark sein. Und ich hatte mega Angst gehabt. Also ich habe wirklich gedacht, oh, ja, verliere ihn. Und nachher noch. Hat mich die Angst lange begleitet. Auch daheim, er war gar nicht lange im Spital. Bin ich dann fast so ein bisschen in die Rolle gekommen von der Pflegefachfrau. Ich dachte, was ist, wenn wieder etwas passiert? Was muss ich machen? Was, ja. Es gibt so eine Unsicherheit. Die Sicherheit ist einfach weg. Das nimmt einem den Boden unter den Füßen weg. Weil das denkt man ja nie, auch, dass einem so etwas überhaupt trifft. Man denkt gegen die anderen trifft es, und einem selber nicht. Und wenn das wirklich passiert, so etwas, dann ja, ist die Sicherheit einfach weg.
Mhm. Nochmal eine Frage schnell zwischen dir. Geht es noch immer noch mit dem Berndeutsch? Ja. Mal langsam. Gut. Bleib mal dran. Judith, du machst es gut. Ich habe ein grosses Nicken. Dem schönen Dialekt, in der aber ernsten Geschichte. Was hat das letztendlich mit dir gemacht? Ängste und all das rundherum, jetzt hast du erzählt, eigentlich ihn betreuen, aber er ist mein Ehemann. Was hat das mit dir gemacht letztendlich?
Ja, das ist nachher so weit gegangen, dass ich 3-4 Jahre später ein Burnout hatte. Also völlig auf dem Tiefpunkt des Lebens war. Also die das schon selber erlebt haben, wissen, von was sie reden. Das ist wirklich schlimm, also da geht nichts mehr, man ist wirklich hilflos, man ist wirklich am Tiefpunkt.
Und was hat dir jetzt, wie das Thema ist, der Boden ist völlig weggebrochen bis zum Burnout, was hat dir letztendlich irgendwo wieder Boden unter den Füßen gegeben? Wie hast du das erlebt?
Ja, in der Zeit, wo ich nachher das Burnout hatte, also was mir sehr auch geholfen hat, ich habe gerne wieder die Gegenwart von Gott gespürt. Auch gerade, als der Infarkt passiert ist, als ich mit dem Auto nach Hause gefahren bin, hatte ich plötzlich wieder den Eindruck, ich bin nicht allein im Auto. Also einfach gespürt, Gott ist da und trägt mich. Und auch wie es gegangen ist, Gott hat mir irgendwie während dem, was so eine akute Phase war, habe ich nie wirklich das Ausmaß realisiert. Der Schwiegervater hat mir es ganz schonend beigebracht, dass doch etwas mit dem Herz ist. Und dann sind wir ins Spital und ich wollte ihn besuchen, ins Zimmer. Und als ich komme, ist er natürlich noch nicht dort. Und dann habe ich gefragt, wo ist mein Mann? Und dann hat sie gesagt, ja, der ist noch in Behandlung. Und dann habe ich sie so angeschaut, die Pflegende, und dann hat sie gesagt, aber es geht ihm gut. Und dann ist so, ja, mir ist nie wirklich so Tragweite bewusst gewesen, mir ist auch so in einem Schockzustand. Und eben immer wieder habe ich gemerkt, wie Gott mich trägt, dass ich nicht allein bin. Und ich habe gemerkt, in solchen Situationen können einem die Leute manchmal nicht mehr helfen. Weil sie wissen ja nicht, wie es einem geht. Und es ist schon schwierig für die Aussenstehenden, das ja, mitzutragen oder überhaupt zu wissen, wie sie reagieren sollen. Und da habe ich mich sehr alleine gefühlt. Und ich habe einfach gewusst, Gott ist da und hilft mir. Er versteht mich. Und als ich jetzt Burnout hatte, da habe ich halt manchmal so die Gegenwart von Gott weniger gespürt, weil man wirklich so am Tiefpunkt ist. Aber gleich hat er mir gerne so in Situationen wieder geholfen. Und dann habe ich auch sehr die Nähe zu Gott gesucht. Ich habe in den Psalmen gelesen. Das hat mir sehr gut getan. Ich hatte gute Leute, die mich betreut und begleitet. Das hat auch sehr gut getan. Also, eine Frau war viel mit mir unterwegs, gewesen, hat mir geholfen und ich konnte bei den Schwiegereltern wohnen, dann, also mit den Kindern, durch den Tag, gewesen, wo ich nicht mehr alleine konnte sein.
Sehr eindrücklich, Judith, und du artikulierst das wirklich auch gut. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen, Herzinfarkt, erst 35 und ein schwerer Herzinfarkt, ein Tod nahe vorbei. Frage an dich, Judith, wie bist du oder bis heute vielleicht mit dieser Angst umgegangen? Es ist ja ein schwerer Herzinfarkt, es könnte jederzeit nochmal passieren. Wie handelst du das?
Ja, das ist halt schon, weil mein Mann, ja, wir haben so ein gutes Verhältnis und ich habe ihn mega gern. Und das wäre für mich dann, also jetzt noch das Schlimmste, wenn ich ihn verlieren würde. Was ich einfach gemerkt habe, durch das alles, ich bin Gottes Hand. Er hat es im Griff. Ich habe das Leben habe ich nicht in der Hand. Es kann immer etwas passieren. Wir wissen nicht, was morgen ist. Aber Gott hat es in der Hand und ihm kann ich vertrauen. Und wenn die Angst ist klar noch da und die kommt auch wieder, auch wenn er manchmal, wenn es ihm nicht gut geht, dann könnt ihr ein Lied singen. Dann fragen wir sofort, aber ist es nichts mit dem Herz geht, oder? Das ist halt schon gern wieder da. Aber dann muss ich auch gern einfach, wenn die Angst kommt, so wieder Gott abgeben und wissen, er schaut, wir sind in seiner Hand.
Danke, Judith. Ich schlage vor, dass wir hier mal einen Break machen für dich und auch für uns alle. Es ist intensiv zum Zuhören. Und darf ich jetzt die Band führen, bitte? Sie singen uns jetzt ein Lied, ein englisches, es heisst «You Say», «Du siehst», von der Lauren Daigle. Lauren Daigle ist eine Amerikanerin. Und was speziell ist, sie sind ganz ehrlich und offen über den Glauben. Und trotzdem ist sie in die Charts gekommen in Amerika. Da kommen ja christliche Lieder nicht so schnell in die Charts. Und auch in der Schweiz. Und für die, die nicht gut Englisch kommen, das ist zwar übersetzt auf der Leinwand, aber der Hauptpunkt von diesem Lied ist, in allem, was passiert in unserem Leben, in allem, was wir fühlen in unserem Leben, was Gott sagt, das zählt letztendlich. Und dann gehört es dann im Lied, Gott sagt, ich habe dich lieb. Oder Gott sagt, auch ihm gehört der Sieg über jede Situation. Und von dem tun wir dann nach dem Lied weiter gerne hören. Schlaf vor, wir sitzen ab für einen Moment, dass wir das Lied besser geniessen können. Und ihr dürft, wenn ihr wollt, auch aufstehen und sagen, jetzt möchte ich gerne ein bisschen aufstehen. Fühlt euch ganz frei. Sind wir immer noch beim Thema, wenn jeder Boden wegbricht. Das heisst, es ist nicht nur einer, es sind eben mehrere. Judith, es ist noch ein weiterer Boden weggebrochen, kurze Zeit später nämlich, wo euer zweites Kind auf die Welt gekommen ist. Der Levin. Wann hast du gemerkt, dass irgendetwas bei diesem Kind, dem noch Säugling, nicht so ist, wie es eigentlich sollte sein?
Also als Zeugling merkt man eigentlich gar nicht, noch nichts. Was einfach war, im Spital, wo er frisch geboren war, hat mal eine Pflegende gesagt, ihr fällt auf, dass er den Kopf so tief hinterher streckt. Und als man Blut genommen hat, hat er gar nichts dergleichen getan. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, oh, stimmt doch etwas nicht. Aber das habe ich dann wieder vergessen. Er hat sich eigentlich auch am Anfang normal entwickelt. Gut, es waren schon Auffälligkeiten sicher da gewesen, aber die nimmt man halt auch nicht, will man nicht so wahrnehmen. Und was dann wirklich das Erste so, was aufgefallen ist, dass die fehlende Sprache, dass er auch gar nicht so Töne sind gekommen, irgendwie nicht ins Reden ist gekommen.
Du hast mir das Bild geschickt von dem Levin, gibst du mir noch schnell den Präsenter, dann können wir das einblenden, dass wir ihn sehen. Danke. Da ist er, der Levin. Wie alt ist er da und wie alt ist er jetzt auf dem Bild?
Da ist er 8-jährig, das war vor einem Jahr und okay. Jetzt ist er 9-jährig.
Jetzt ist er 9-jährig. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, zu dieser Diagnose? Ich schaue mal aufs Blatt, dass ich es nicht falsch sage. Autistische Spektrumstörung oder auch frühkindlicher Autismus. Wie ist zu dieser Diagnose gekommen und was ist unter dieser Diagnose überhaupt zu verstehen für uns Laien?
Ja, also ich habe mich eben zuerst wirklich sehr, ich einfach gehofft, das kommt dann schon noch, er ist einfach ein später und hat es nicht so für wahr haben. Ich denke, das geht noch viel in der Situation Eltern so. Und ich habe einen Cousin, der auch frühkindlichen Autismus hat, wie der Levin. Und das war für mich so das Bild halt gewesen. Ich hatte Angst vor dem, der hat ihm so gepackt. Mhm. Und das war halt so mein Bild von Autismus. Ich dachte einfach alles andere, aber ja, nur nicht Autismus. Und man hat natürlich nachher müssen anfangen, Untersuchungen machen. Zuerst hat man das Gefühl gehabt, vielleicht gehört er nicht gut, müssen wir mal das abklären. Und nachher hat man noch körperliche Untersuchungen gemacht, um zu schauen, ob ihm etwas fehlt. Und dann, wo alles negativ war, hat man dann nachher am Schluss eben die Autismusabklärung gemacht. Und dann hat er dann die Diagnose erst etwa mit 5 Jahren bekommen, frühkindlicher Autismus. Mhm. Aber dann, zu diesem Zeitpunkt, war mir klar gewesen, es ist das. Also es hat mich sehr verwundert, wenn es etwas anderes wär gewesen. Klar tut man sich gerne wieder, denke ich mal, oh, vielleicht könnte es ja noch etwas anderes sein. Ich habe Ärzte da im Spital gerne wieder Hoffnungen gemacht, mir so hin und her gerissen gerne.
Was sind die Auswirkungen von diesem Autismus? Kannst du es vielleicht erzählen, wie so ein Tagesablauf, wie hat sich das artikuliert, wie hast du das erlebt?
Ich habe noch gar nicht erklärt, was eigentlich Autismus ist. Ich habe mir das so überlegt daheim. Das ist noch gar nicht so einfach zu erklären, was das eigentlich ist. Das ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Und die Leute nehmen die Umwelt anders wahr als wir. Eben die autistische Wahrnehmung. Und sie haben auch sehr Mühe, dass sie die Reize filtern können. Also das kommt so auch zu einer Reizüberflutung. Jemand hat das mal verglichen. Für einen Autist ist es so, wie wenn 10 Fernsehs miteinander laufen würden. Und es gibt natürlich ein riesen Durcheinander und man weiss nicht, was wichtig ist und was nicht. Sie haben eben Auffälligkeiten in der Sprache und in der Kommunikation, in der sozialen Interaktion. Sie haben zum Beispiel sehr Mühe, aus den Gesichtszügen vom Gegenüber zu lesen, was der jetzt meint. Oder sie nehmen alles auch wörtlich. Mhm. Und eben die fehlende Sprache. Sie brauchen Hilfe, die Sprache zu entwickeln und dann kommen gar nie zur Sprache.
Danke, dass die Frage nochmal aufgenommen ist. Und jetzt nochmal zur zweiten Frage. Ah. Wie hat das im Alltag jetzt sich denn ausgewirkt, wenn man im Zusammenleben, so ganz konkret?
Etwas habe ich noch vergessen. Vom frühkindlichen Autismus sind viele auch noch, also vielleicht die Hälfte von Betroffenen, die haben eine geistige Behinderung. Mhm. Und das ist beim Levin auch so. Also, es ist natürlich schwierig zu sagen, man weiss ja nicht, weil wir nicht mit ihm kommunizieren können, was überkommt er alles mit, wie ist das genau, oder? Mhm. Beim Levin ist ganz klar, die fehlende Sprache, er kann nicht reden. Er ist jetzt 9-jährig. Er ist sehr aktiv, er kennt keine Gefahren vor Auto. Also, das heisst, er braucht wirklich 1-zu-1 Betreuung. Ich kann ihn nicht alleine lassen. Wenn wir draussen unterwegs sind, hat es schon Situationen gegeben, die wirklich prekär waren, dass er einfach gegen die Strasse ist gesprungen. Mhm. Und er wird jetzt, je älter er wird, ist er blitzschnell, oder? Mhm. Es wird nicht einfacher. Und er braucht eben wirklich die Betreuung und das ist natürlich eine sehr Herausforderung im Alltag. Mhm.
Also das heisst zum Beispiel, du läufst auf dem Trottoir mit ihm und dann läuft er und plötzlich könnt ihr also direkt in die Strasse in ein Auto reinrennen.
Ja, also wir haben angefangen, dass wir ihn zur Sicherheit beim Rucksack sogar anbinden. Und es ist mal eine Situation passiert, dass er bei der Apotheke plötzlich aufgestanden ist. Sie sind beide, er mit seinem Bruder auf dem Stuhl gehackt. Und nachher ist das natürlich eine Tür, die automatisch aufgeht. Und wie aus dem Nichts raus steht er auf, geht zur Tür und springt einfach gegen die Strasse. Und auf dem Trottoir raus hat er seine Brüder noch verwünscht. Mhm. Und das kommt so aus, manchmal einfach plötzlich ändert, springt er fort aus dem Nichts raus. Man ist gar nicht vorbereitet. Mhm. Oder hat er plötzlich eine Krise, das kann plötzlich kommen.
Damit wir uns noch ein bisschen besser in die Situation hineindenken können, kannst du noch andere Situationen beschreiben, wo wir sehr darauf schauen müssen, weil sein Verhalten unberechenbar ist?
Ja, zum Beispiel, wenn wir unterwegs sind, zum Beispiel in einem Laden, und er will vielleicht etwas nehmen, oder? Er nimmt es sich einfach, er versteht nicht, warum er das nicht darf. Und dann bekommt er eine riesige Krise und hockt ab und zieht die Schuhe ab. Und es hat jetzt auch so angefangen, dass er manchmal, es gehört natürlich auch zur Entwicklung dazu, dass er jetzt halt auch einen eigenen Willen bekommt. Und dann, wenn ihm etwas nicht passt, dann hat er einfach, ja, ist es sehr schwierig. Er hat mir auch schon zum Beispiel an den Haaren gerissen. Er fährt sich dann selber zum Teil, muss man schauen, dass er sich nicht verletzt. Dann ist er mal so am Boden gelegen und in die Teer reingebissen. Und es gibt natürlich ein riesen Drama, alle Leute schauen und man ist da und man muss schön ruhig bleiben. Wenn man selber nervös wird, dann hat man schon verloren. Okay. Weil dann braucht er die Sicherheit und die Ruhe, dass man ihn wieder kann abholen. Und das macht er ja auch nicht extra. Oder das ist zum Teil einfach auch, dass er von der Reiz überflutet ist. Das gibt ihm ein Durcheinander. Er weiss nicht mehr, ja, unter vielen Leuten wird er sehr nervös.
Rechte Herausforderung. Selber ist mir unruhig und muss Ruhe.
Ja, und es ist auch so, dass man sich verabschieden kann vom normalen Leben. Weil man einfach sich sehr muss anpassen muss. Man kann nicht mehr einfach alles machen. Mhm. Oder wenn wir im Nord hergehen, sagen wir in die Zone, muss man einfach sehr schauen, wie es ihm geht. Mhm. Und halt manchmal schon sagen, oh, das müssen wir haben, das geht einfach nicht.
Mhm. Frage noch, wie ist es Nacht? Ist es dort ruhig oder sind wir dort auch immer in einer Spannung?
Nein, da sind wir sehr froh, dass er eigentlich gut schläft. Also das ist bei anderen ganz anders. Mhm. Eine Zeit hat er einfach so gehabt, am Abend, bis er einschläft. Aber dann hat er jetzt so ein Medikament. Dann ist er je müder er war, ist er noch nervöser geworden und ist gleich wieder aufgekommen. Und wenn man gesagt hat, so, jetzt bleibst du im Bett, hat er einfach nur mal gelacht. Mhm. Also es hat nicht genützt. Und dann haben wir halt auch angefangen, dass wir bei ihm bleiben. Das ist, ja. Aber das geht jetzt eigentlich gut.
Mhm. Ich muss mir so vorstellen, immer eigentlich in einer Spannung, permanent in einer Spannung. Es hat ja auch Auswirkungen gehabt, sicher auf das Familienleben, auch für innerlich. Darum die Frage, was hat ihr im Besonderen oder euch im Besonderen geholfen in dieser Zeit innerlich? Ihr habt ja irgendwie auch eine Überlebensstrategie müssen entwickeln.
Ja, also was so zuerst war, zuerst habe ich mal, wo die Diagnose kam, das ist ja alles zusammengekommen mit Burnout dann gerade nachher. Da habe ich einfach so Zeit gebraucht, das für mal zu verarbeiten. Ich habe mich nicht können mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich habe einfach gelernt, einen Tag nach dem anderen zu nehmen. Und was ich auch gelernt habe, dass ich wirklich der Levin so nicht mehr, wie er ist. Mhm. Und ich habe den Eindruck gehabt, das schaffe ich nie, das kann ich nicht, ein autistisches Kind. Jemand hat mal gesagt, eine Frau hat mir mal gesagt, meistens haben die Leute, die das können, so ein Kind. Ich dachte, ja, also, ich kann es sicher nicht. Und dann auch zu merken, dass man auch daran wächst, dass man Sachen lernt. Und jetzt habe ich wirklich den Levin mega gern. Also, ich würde ihn nie mehr hergeben und will es auch nicht anders. Er ist mir wirklich mega ans Herz gewachsen. Mhm. Und das ist früher, hatte ich manchmal wirklich Krisen gehabt. Das ist halt ein Prozess, wo man sich verabschieden muss, dass halt das Leben normal läuft. Mhm. Es ist einfach anders, ja. Sich nicht vorgestellt.
Mhm. Wir sind ja mal Gottesdienst, darum die Frage, was hat ihr jetzt in dieser Situation, die ja anhaltend noch ist, innerlich besonders geholfen? Vom Glauben her oder von Gott her, wie hast du das erlebt?
Ja, einfach auch zu wissen, ich kann mich bei allem an Gott wenden. Er hilft mir, er gibt mir auch Kraft, das zu tragen. Und einfach auch daran zu reifen, irgendwie zu wissen, das ist jetzt, das akzeptiere ich so, wie es ist. Und Gott hat einen guten Plan. Und ich habe einfach erlebt, durch all die Situationen, er lässt mich in der Zeit, ja, nicht alleine. Er hilft mir gegen wieder. Und gegen, wenn man so das Gefühl hat, jetzt mache ich das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, hat Gott wieder eine Tür aufgetan oder hat wieder Hilfe geschenkt. Also, das ist wirklich, da haben wir Gott sehr intensiv erleben in diesen Zeiten.
Kannst du gerade ein Beispiel oder sogar ein paar erzählen, ganz konkret, da ist ein Händedruck von Gott? Oder wie noch geholfen hat?
Ja, zum Beispiel bin ich letztes Jahr sehr an Grenzen gekommen, weil er ist in einer heilpädagogischen Schule und weil er halt sehr viel Betreuung braucht, ist er dort wie im falschen Ort gewesen. Es hat zu viele Kinder gehabt, zu wenig Betreuungspersonen. Er ist zweimal auch ab. Das hat natürlich auch, da haben wir Angst bekommen. Und ich einfach so das Gefühl gehabt, ich kann das jetzt nicht mehr tragen. Ich mag nicht mehr. Und nachher hat er die Schule wechseln, sogar in einen anderen Kanton, wo nicht mal 40 Kinder waren. Und das ist fast unmöglich, habe ich dann gehört. Aber die Tür hat Gott wirklich aufgetan, dass er dort in die Schule kam. Und dort ist er jetzt super gut aufgehoben und hat 1:1 Betreuung. Und das entlastet mich sehr. Also einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich den Eindruck hatte, jetzt schaffe ich es dann nicht mehr, ist die Tür aufgegangen.
Ist wieder eine Tür aufgegangen.
Ja. Genau. Oder was wir auch haben, ist eine Entlastungsfamilie. Die tut uns wirklich, der Levin kann in den Ferien, er kommt an den Wochenenden zum Teil dorthin. Und das sind auch Christen. Und sie nehmen den Levin, wie er ist, er hat dort auch schon sehr viel gelernt. Und durch das, ja, haben wir auch wieder Schnauf. Und ich habe dann auch gemerkt, es hat gar nicht so viele so Plätze. Also das ist wirklich ein riesen Geschenk, dass wir so eine gute Familie haben, wo der Levin noch her kann.
Judith, du hast mir in diesem Zusammenhang ja noch ein Bild geschickt, irgendwo von der Toskana. Du hast es einblendet, aber du musst uns das erklären. Was hat denn das mit dieser ganzen Situation zu tun? Also es kommt.
Ja, einmal sind wir ohne Levin, der war eben eure Entlastungsfamilie, sind wir jetzt schon mehrmals in Toskana in der Ferien gewesen. Und dann bin ich vorher noch krank gewesen. Und manchmal, wenn man halt so viel hat, auch in der Betreuung mit dem Levin, ist man zuerst mal anfangs Ferien wirklich auf. Manchmal ist fast in ein Loch, man ist einfach müde, oder? Und da hatte ich so eine Phase, da ist mir nicht gut gegangen. Aber nicht eine riesen Lebenskrise oder so, aber es ist mir einfach nicht gut gegangen. Und dann bin ich so am Meer nachgelaufen und habe Gott gebeten, schenke mir doch einfach, dass ich eine Muschel finde, eine spezielle. Nicht eine, die man einfach bei jedem Schritt findet. Und das ist gar nicht lang gegangen und habe mich umgedreht und habe die Muschel gefunden. Und das ist ich bin selber fast gut.
Also das ist die, oder?
Ja, das ist die, genau. Platt gsi, das die ist noch ganz gsi, oder? Nicht kaputt. Und das ist wirklich eine riesen Ermutigung gsi. Und ich bin auch stumm gewesen und dachte, jetzt bete ich so, Gott schenke mir's grad. Das ist jetzt noch einfach gegangen. Aber ich habe dann gemerkt später, das hat mir gäng wieder geholfen. Zu sehen, Gott ist bei mir, er hilft mir, er lässt mich nicht alleine. Und die habe ich natürlich gäng noch aufgestellt.
Und darum ist sie geschickt.
Ja, genau, also, die schiesse ich nicht fort.
Also immer wieder erlebt, dass Gott Türen auftut zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, genau. Also das haben wir sehr erlebt, immer wieder. Oder dass auch der Levin einfach in Gottes Hand ist. Es hat schon mehrere Situationen gegeben, wo es hat können schief rauskommen und er hat über ihn gewacht.
Das, kannst du gerade ein Beispiel
nennen? Ja, genau. In der Entlastungsfamilie haben sie auch beim Sommer so ein Pool aufgestellt. Und dann ist er dann wirklich voll aus diesem Pool raus, Kopf voran gegen den Plattenboden runter. Und sie sind dort gestanden, also zwei haben zugeschaut. Und sie konnten nichts mehr machen. Können. Und nachher haben sie gesehen, dass er so auf halbem Weg plötzlich wie in Zeitlupentempo ist gekommen. Wie aufgefangen ist er worden. Und am Schluss hat sie nur so ein bisschen einen Bluterguss hatte er da an der Brust, aber wirklich gar nicht schlimm und war eigentlich unversehrt. Er konnte Kopf voran dort runterfallen, aber Gott hat ihn gestoppt.
Also wie eine Zeitlupe von langsam.
Genau, das haben also wirklich zwei Mutter und Tochter, die das machen, haben beide zugeschaut. Oder zum Beispiel letzten Sonntag gerade im Wald ist mein Mann mit ihm gelaufen und er ist ihm ab. Und das ist gegen so ein Schock, oder? Er hat ihn 10 Minuten nicht mehr gefunden. Er hat ihn 10 Minuten gesucht. Alles Rufen hat nichts genützt. Er ist nicht vorgekommen. Und dann hat ihm noch ein Mann geholfen mit einem Hund. Und dann haben sie ihn wieder gefunden. Er hat dann gelacht, der Levin. Ja. Er hat es lustig gefunden. Er hat auch das Gefühl, es sei ein Spiel. Aber das ist natürlich auch so der Gedanke, er würde mal irgendwo, wo Auto rum sind oder im Nord ab, ich weiss nicht mehr, wo er ist, das ist schrecklich. Aber eben auch zu wissen, er ist in Gottes Hand, das muss ich auch wieder abgeben.
Okay. Er lacht und ihr solltet ruhig bleiben.
Ja, genau. Wobei es bei einem Autist nicht unbedingt heisst, wenn er lacht, dass er es lustig findet. Ja. Das kann sein, dass er innerlich ganz ein anderes Gefühl hat, als wo eben rauskommt. Genau.
Ja, nochmal eine Frage dazu. Jetzt ist jetzt schon einige Jahre her, wo er mit dieser Situation lebt. Wie hat sich unterdessen, vielleicht so in groben Zügen, einfach euer Familienleben eingependelt mit dem Levin, auch organisatorisch, schon einiges gegangen und verändert.
Ja, wir haben eben sehr viel Hilfe bekommen, wir haben viel Entlastung. Und das tut unserer Familie sehr gut, das brauchen wir fast. Einfach auch zu merken, das schafft man nicht allein. Also irgendwann mag man nicht mehr. Und dann muss man, ich vergleiche es selber so ein bisschen, es ist fast wie ein Marathon, der nie aufhört. Weil wir werden den Levin das Leben lang begleiten. Und dann muss man auch Kräfte gut einteilen. Dass man dann eben auch noch in 10 Jahren, in 20 Jahren auch noch mag. Und dann brauchen wir eben so Auszeiten. Und dann haben wir eben die Entlastungsfamilie, die schaut. Wir haben ja Kinderspitex, Entlastungsdienst, verschiedene Therapien. Wir haben ja Kurs besucht und dadurch so gute Therapeuten lernen kennen. Und jetzt ist er wirklich auf einem guten Weg, dass er auch Fortschritte macht. Also jetzt seit einem halben Jahr ist er in der neuen Schule. Und das merkt man sehr gut. Er macht sehr gute Fortschritte, ist wohl, er geht gern. Und das ist wirklich sehr entlastend jetzt für uns. Und jetzt habe ich auch viel mehr Energie, mich auch reinzugeben und ihn auch daheim zu fördern und mich eben mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja.
Danke Judith, wenn du einverstanden bist, dir mal langsam so in die Schlussphase einläuten oder einspuren. Du hast mir einmal etwas gesagt, das ist mir enorm rein. Den Satz habe ich mir behalten. Du hast mir gesagt, ich habe mir mein Leben anders vorgestellt, aber heute bin ich trotzdem eine glückliche Frau. Auch ein banaler Satz. Ich habe mir das Leben anders vorgestellt, bin heute aber trotzdem eine glückliche Frau. Banaler Satz, aber klingt irgendwo glaubwürdig, weil du das irgendwo ausstrahlst. Und darum frage ich ganz banal zurück, was macht dich glücklich oder warum bist du glücklich?
Ja, also das hätte ich selber nicht gedacht, dass es so eigentlich ist. Weil wenn mir jemand mit 20 gesagt hat, wie mein Leben eben mit 42 aussieht, dass ich ein autistisches Kind habe, dann hätte ich gesagt, oh, das ist ja schlimm, das ist ja schrecklich, ich hätte nur das Negative gesehen. Und ich habe eben, man lernt sehr viel durch das und ich habe wirklich auch Gott gang wieder erlebt. Er ist wirklich mir sehr nahe gekommen und ich habe Jesus mega gerne bekommen durch die Situationen. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich der Sinn vom Leben. Also Jesus, er ist einfach gegen der Gleich. Er ist da, er hilft mir, er verändert sich nie. Er ist auch der, der mir Halt gibt im Leben. Dass ich weiss, ich bin nicht einfach im Schicksal ausgeliefert. Und das macht mich extrem ruhig. Und das ist wirklich das, was nachher schlussendlich auch Zufriedenheit gibt. Ich habe gemerkt, dass es nicht Umstände. Wenn ich das und das habe, ich hätte mir es ganz anders gewünscht, dann wäre ich dann glücklich. Mhm. Dann habe ich gemerkt, so ist es nicht. Ich bin glücklich, wenn ich die Situation auch annehme, so wie es ist. Und auch das Positive sehe. Weil auch durch Levin kann ich mega viel lernen. Er lernt mir Geduld. Er ist zum Beispiel auch nicht so wie der Autist, er ist sehr anhänglich. Man hat ja so das Bild, die darf man nicht anlängen. Aber er ist sehr anhänglich. Er lebt einfach im Alltag. Also in der Gegenwart, wollte ich sagen. Er macht sich nicht Sorgen. Und das ist manchmal fast so ein bisschen zu vergleichen wie ein Gruß vom Himmel von ihm. Durch ihn, ja. Und ich habe dann gemerkt, das macht mich auch ja, wirklich auch zufrieden und glücklich. Und dass ich mich auch nicht davon vergleiche, dass ich denke, ich will es eben so oder so, sondern dass ich es akzeptiere, so wie es ist.
Also man kann zusammenfassend sagen, nicht die Umstände sind, die mich glücklich machen, sondern einfach Gott erfahren in diesen Umständen, wo du drin bist.
Ja, und zu wissen, dass das nicht einfach ein Zufall ist. Genau. Gott gibt einem auch so die Chance, dass man eben Sachen lernen kann und dass man wachsen kann, denke ich, ja.
Die Band wird uns jetzt schon bald das letzte Lied vortragen und ich habe zwei Sätze, die ich möchte einblenden von diesem Lied. Das ist übrigens das Lied das gleiche wie das letzte Mal, letzten Sonntag oder am nächsten Sonntag wieder noch mit diesem Lied wieder abschliessen, weil es so ein tiefsinniges Lied ist. Aber Judith, ich möchte dich fragen, du siehst es da vorne auf dem Monitor, es heisst einmal, du hast schon ein bisschen angetönt, aber vielleicht hast du noch mehr dazu zu sagen, es heisst Jesus, du willst mein Bestes. Das tönt ja fast ein bisschen komisch. Also das Beste tun wir uns oft ein bisschen anders vorstellen.
Ja.
Was sagt der Satz für dich? Oder?
Ja, also das habe ich wirklich erlebt. Dass das hat mein Vertrauen auch sehr gestärkt, dass ich einfach weiss, Gott ist allmächtig, er ist gross, er sieht weiter als ich. Ich weiss ja nicht, was als nächstes kommt. Und ich habe wirklich gemerkt, er will das Beste für mich. Er dreht mich durch so Zeiten, er lehrt mich eben auch Sachen. Und er ist der Sinn von meinem Leben. Also er ist wirklich gäng da gewesen, auch wenn ich mich manchmal nicht verstanden habe gefühlt. Oder jetzt, wenn die Leute manchmal nicht verstehen. Ich weiss, Jesus ist wirklich immer bei mir.
Und dann gibt es in diesem Lied noch einen zweiten Satz, der wird immer wieder wiederholt. Das ist eigentlich das Thema von diesem Lied. Das heisst immer wieder, durch Jesus weiss ich, wer ich bin. Du hast das Lied vorher schon bekommen. Was bedeutet dieser Satz für dich? Jesus, durch dich weiss ich, wer ich bin. Das ist eine starke Aussage. Aber ja. Was heisst das für dich?
Ja, das habe ich gelernt durch all die Erlebnisse, dass ich... dass mir Jesus wirklich den Sinn gibt, dass ich auch wertvoll bin vor Gott, dass er mich liebt, so wie ich bin. Ich muss nicht irgendetwas leisten oder gut sein, dass er mich dann gern hat, sondern er liebt mich und hat alles gegeben für mich. Und ein Leben mit ihm lohnt sich wirklich. Also in der Beziehung mit ihm zu leben, das ist wirklich das, was mir Erfüllung gibt.
Danke vielmals.
Ja, und ich denke, wenn ich das nicht hätte, wäre ich auch nicht da. Mhm. Ja, also, oder auch sonst einfach nicht mehr, ich weiss auch nicht, ob ich das alles hätte können tragen. Ja.
Das wäre schade gewesen, wenn du nicht heute Morgen zu uns gekommen bist. Ganz, ganz herzlichen Dank, Judith. Wir hören jetzt das Lied. Die einen kennen es ja schon. Wer es kennt, darf frisch und laut mitsingen. Und die anderen, die kommen sofort in das wunderbare, tiefsinnige Lied. Judith, wir gehen nochmal schnell von der Bühne und kommen nachher nochmal.
Darf ich noch schnell etwas sagen?
Selbstverständlich.
Was natürlich ein riesen Trost ist, oder auf was ich mich freue. Ich weiss mein Ziel, wo ich unterwegs bin. Und freue mich mega mal, bei Jesus zu sein. Und meine Mutter auch wieder zu sehen. Mhm. Und ich weiss dann noch, dass ich mit dem Levin reden kann, dass er ganz normal wird sein. Und das ist, auf das freue ich mich riesig.
Ja. Vielen Dank. Ich glaube, das ist auch noch das Thema von diesem Lied. Ja. Wir sind am Ende und ich möchte dir und auch Judith und dir auch Benni ganz herzlich danken, dass ihr heute Morgen zu uns gefahren sind von Rotrist und vor allem auch danken für den Mut. Und beide gehabt. Du hast unterstützt und du hast ihn sichtbar gehabt da vorne. Auch etwas preisgegeben aus dem persönlichen Leben. Vor allem, wenn man das nicht gewöhnt ist. Ich mag mich erinnern, als ich dich das erste Mal gefragt habe, glaube ich, in der Ferien könnte man so etwas vorstellen, hast du einen Berner Geuss rausgelassen. Das kann ich doch nicht. Hui, nein. Und du hast es ganz, ganz gut gemacht. Danke ganz, ganz herzlich. Übrigens, ich habe die beiden vor vielen Jahren mal trauen. Darum kenne ich die überhaupt und darum treffen wir uns ab und zu eben in den Ferien. Und wir haben noch miteinander abgemacht, dass du kurz noch für uns alle würdest beten. Und ich tue dir noch, auch noch kurz ein Gebet sprechen.
Ja, Herr Jesus, ich danke dir einfach vielmals, dass du uns alle so fest gern hast. Dass du alles hast gegeben für uns und dass wir nichts müssen leisten oder etwas Besonderes machen, sondern dass du uns einfach das schenken. Danke vielmals, ja, dass du meine Schuld hast weggenommen. Dass ich jetzt mit dir darf durchs Leben gehen und dass ich darf wissen, dass ich mal bei dir darf im Himmel sein. Auf das freue ich mich mega, mal bei dir dürfen zu sein. Und danke einfach, dass du gern bei mir bist. Dass du mir immer geholfen hast durch all die schlimme Erfahrungen und Situationen, wie ich erleben durfte, dass du da bist, dass du mir hilfst und danke auch vielmals, dass du so viel Geduld hast. So manchmal wollte ich aufgeben oder nicht mehr mögen, aber du hast mich nie aus deiner Hand gelassen und gehst gern den Weg weiter mit mir. Danke vielmals und ich bitte dich, dass du jedes in diesem Saal segnen. Du kennst jedes Leben, wo sie dran sind, in einer schwierigen Situation. stehen. Danke dir, dass du jedem helfen und persönlich begegnen. Danke dir vielmal für dein Segen und dass du gross und allmächtig bist. Amen.
Amen.
Das beeindruckt mich sehr, wenn man sagen kann, ich habe ein autistisches Kind und das ist für mich ein Gruß vom Himmel. Das ist für mich beeindruckend und das nehme ich mit, dass das so einen Boden geben kann, da wo andere sagen, jetzt bricht alles zusammen. Ein Gruß vom Himmel, unglaublich. Vielen Dank für eure Offenheit und auch von meiner Seite einfach wünsche ich euch alles, alles Gute als Familie.